Schön, dass ich hier bei euch sein darf. Und ich möchte gerne mit euch über etwas sprechen, was mich seit ein paar Jahren immer wieder bewegt. Ich weiß nicht, wie das so bei euch ist, wenn ihr so Entscheidungen treffen müsst. Quält euch das manchmal, was man nehmen soll? Ich fange mal mit einem leichten Beispiel an, das ist beim Einkaufen. Ja, ich habe eine Einkaufstasche dabei und ich zeige euch mal was. Ja. Kennt ihr das? Ja, kauft ihr das? Wer kauft das nicht? Ah, eine ganze Menge, ja. Ja, das ist, ich habe das immer schon vermutet, dass Henrik der Einzige ist, der Nutella mag. Ja? Ich weiß. Ja, es gibt noch was anderes. Kennt ihr das? Ah, guck mal, er hat schon das Thema gefunden. Ja? Ich habe als Jugendlicher habe ich nur das gegessen. Ja, es gab auch so Ferienfreizeiten, Nutoka und was für fieses Zeug. Da hätte man vielleicht so Fenster, undichte Fenster mit abdichten können, aber so Essen, das war nichts. Und da war immer auf jeden Fall Nutella. Warum kauft man das? Das ist ganz recht, da ist Palmöl drin. Und Palmöl ist ja so ein Schlagwort, ist ja so geächtet. Ja? Dafür wird Natur verwüstet, um so einen Teil dieses Produktes herzustellen. Aber warum kauft man das und warum kauft man nicht ohne Palmöl, ja, ohne Palmfett? Und meine Kinder gucken auch immer schon danach. Ja, ist da auch Palmöl drin? Dann nehmen wir das nicht. Ja, und von daher sind wir umgestiegen auf sowas. Aber warum kauft man das und warum kauft man nicht das? Henrik, du kaufst ja das, stimmt's? Ja, so. Warum kaufst du das?
Weil es schmeckt,
ja. Und so haben wir alle unsere Gründe, ja. Wenn du auf den Preis guckst, was das kostet, und wenn du das kostest, sagst du auch, dann nehme ich lieber das. Ist billiger. Heute in den Zeiten, wo man nicht so viel Geld hat, entscheiden sich Leute nicht immer nach dem, was vielleicht so gut ist, sondern nach ganz anderen Kriterien. Das ist so der Klassiker. Aber hinter diesem Klassiker stehen ja ein paar Prinzipien. Warum nehme ich etwas, von dem ich weiß, dass es vielleicht nicht so gut ist, und entscheide mich trotzdem dafür? Jetzt können wir alle sagen, oh, Palmöl, damit haben wir nichts zu tun. Aber es gibt Millionen andere Produkte, wo auch Dinge drin sind, von denen wir wissen, dass das nicht gut ist, aber wo wir sagen, naja, gibt ja nichts anderes, dann nehme ich das. Das macht die Sache aber nicht besser, nur weil es keine Alternative gibt. Ich weiß, dass es was Gutes gibt und jetzt möchte man immer gerne das Gegenteil von gut, möchte man immer mit böse klassifizieren. Das möchte ich gar nicht machen, weil das stimmt ja nicht. Das ist ja nicht böse. Das ist ja nicht böse. Aber das ist vielleicht attraktiv. Jetzt will ich nicht sagen, dass attraktiv eine schlechte Eigenschaft ist. Aber in der Regel entscheiden wir uns doch immer dazwischen, ob wir was Gutes nehmen oder ob wir vielleicht etwas nicht so Gutes nehmen, aber das auch attraktiv ist. Bei Nutella mag es vielleicht der Preis sein, der viel günstiger ist und dass es auch lecker schmeckt und vielleicht besser auch als alles andere am Markt. Aber es übertüncht so ein bisschen das, was eigentlich die Sache gut macht oder schlecht macht bei Nutella. Und die Frage, die ich mir heute stelle, ist, wie ist das so in unseren Entscheidungen, die wir sonst so treffen? Wenn ihr mal so durch euren Lebensalltag geht, da fallen euch bestimmt ein paar Sachen ein, die vielleicht nicht ganz so gut sind, die man nimmt. Ne? Ich will gar nicht über das Heizen von Häusern reden, über das Fahren von Autos. Ja? Da gibt es ganz viele Überlegungen, was wohl richtig ist. Und irgendwann kommt man an den Punkt, wo man sagt, naja, warum sollte ich bei irgendwie sowas mitmachen? Ich habe ja eh keinen Einfluss drauf. Ganz ehrlich, ich kaufe seit 5 Jahren kein Nutella mehr, habe ich heute extra für euch gekauft, also nicht heute, aber in der Woche für euch extra gekauft. Ich kaufe das nicht, aber ich habe mal geguckt, das Nutella-Regal ist kein bisschen kleiner geworden. Kein bisschen kleiner. In jedem Laden kann ich das kaufen, in jedem Laden ist das Regal gleich groß. Das macht doch überhaupt nichts, ob ich das kaufe oder nicht kaufe. Das juckt Ferrero doch überhaupt nicht. Das juckt die gar nicht. Wenn das 1 Milliarde Menschen machen, dann wäre das vielleicht was anderes. Aber wenn ich das alleine mache, juckt das gar nicht. Und das ist auch so ein Punkt bei unseren Entscheidungen, die wir so treffen. Hat das überhaupt einen Sinn? Macht das überhaupt einen Unterschied? Lohnt sich das überhaupt, sich zu quälen, wenn ich etwas tue und 80 Millionen machen was ganz anderes? Habe ich dann überhaupt einen Einfluss? Außer, dass ich sagen kann, ich bin der Märtyrer. Ja, ich verzichte auf Palmfett, ihr könnt ja alle essen, aber ich bin der. Aber das wollen wir eigentlich gar nicht. Wir wollen ja kein Alleinstellungsmerkmal, sondern eigentlich treibt uns ja an, wir wollen das Richtige tun. Wir wollen die richtige Entscheidung treffen. Ich gehe davon aus, dass ihr so ähnlich tickt wie ich. Wenn ich irgendetwas mache, dann gucke ich erstmal, welche Möglichkeiten gibt es denn da? Und was ist gut und was passt zu mir und was ist für mich bezahlbar und kriege ich am Ende das, was ich mir so wünsche, und dann öffnet sich plötzlich so ein Fenster und ich sehe, was das alles da ist, und dann habe ich Entscheidungsschwierigkeiten und weiß nicht, was ich machen soll. Und dann greife ich einfach zu dem, was andere auch nehmen. Ja? Dann frage ich meine Freunde, was macht ihr denn? Ja, wir nehmen das, das ist super, das beste Produkt am Markt. Und dann sage ich, ja, wenn es das Beste ist, dann kann es ja für mich nicht schlecht sein. Und diese Frage der Entscheidung, die ich dann immer treffe, beruhigt die mich? Sage ich dann, okay, jetzt habe ich eine gute Entscheidung getroffen und dann habe ich etwas und dann kriege ich eine Information und mir deucht so langsam, das war doch nicht so gut. Was mache ich dann damit? Gebe ich es zurück? Verändere ich es nochmal? Und was ist mit den Entscheidungen, wo ich Dinge ganz bewusst mache, obwohl ich weiß, dass es nicht gut ist? Und erzählt mir nicht, dass er so etwas nicht tut. Jeder von uns tut das. Jeder von uns macht Dinge, von denen er weiß, das könnte man besser machen. Und dann gibt es das Aber. Ich habe auch gute Gründe, aber ganz ehrlich, in den meisten Fällen überzeugt es nicht mal mich, dass ich das tue. Manchmal ist es Bequemlichkeit, manchmal ist es finanzielle Frage, manchmal blende ich auch einfach schnell alles aus. Ich will auch gar nicht genauer wissen, weil ich weiß, es ist eh verkehrt und ich will damit gar nichts zu tun haben. Ich mache das jetzt einfach mal und schwimme im Strom mit. Solche Situationen kennt ihr bestimmt auch. Und dann habe ich für mich so überlegt und habe gesagt, ja, wie ist das denn so mit Gott? Mit den Dingen, die er so von mir will, was der so sagt. Der hat ja auch ein paar Dinge, die er gut findet, aber ich finde meistens ein paar andere Sachen auch attraktiv und nett und das zu machen. Und dann stelle ich mir so die Frage, wie gehe ich damit um, dass ich das Gute, was ich eigentlich tun will, nicht tue, weil ich was anderes tue. Ich weiß nicht, ob es immer das Böse ist, ich weiß nicht, ob es immer das Schlechte ist, aber ich tue zumindest erstmal nicht das, was Gott eigentlich will. Ja? Du sitzt da und Gott legt dir auf dein Herz, Spende für diese Sache, und du sagst, ja, nö, doch nicht. Nächstes Mal. Du gehst durch die Straßen und du siehst, jemand braucht Hilfe und du denkst, ja klar, der braucht Hilfe, ist hier keiner, der helfen kann? Und dann gehst du weiter. Ist ein unangenehmes Gefühl im Moment, aber dann ist es schnell wieder weg. Bei mir ist das so. Ja, bin ich um die Ecke rum, sehe die Person nicht mehr, dann ist die Situation für mich aufgelöst. Manchmal schaffe ich das, was zu tun oder zumindest mich zu involvieren, aber in den meisten Fällen ist das schwierig. Passt nicht. Fährst auf der Autobahn, da hat einer eine Panne, du siehst die Panik in den Augen, dass die Person nicht weiß, was sie machen soll, und du gibst nochmal richtig Gas auf die linke Spur und weg, weil du hast einen Termin. Warum tun wir nicht das, was so in uns verankert ist als das Gute? Warum machen wir das nicht? Die Fabienne hat mal einen Text für uns vorbereitet vom lieben Paulus. Da steht in Römer 7, wenn ich Gutes tun will, tue ich es nicht. Und wenn ich versuche, das Böse zu vermeiden, tue ich es doch. Aber wenn ich tue, was ich nicht will, dann tue nicht ich es, sondern die Sünde in mir. Es ist anscheinend wie ein inneres Gesetz in meinem Leben, dass ich, wenn ich das Gute will, unweigerlich das Böse tue. Jetzt entspannen wir uns schon ein bisschen, ne? Paulus sagt, ich habe das gleiche Problem wie ihr. Ja? Ich will was Gutes erreichen und mache das Böse. Und dann bin ich sehr darauf bedacht, bloß nichts Schlimmes zu machen, tue ich es trotzdem. Und Paulus sagt, und er kommt zu einer interessanten Aussage. Er sagt, das bin ja nicht ich. Hört sich hoffnungsvoll an, oder? Das bin ja nicht ich. Da ist was in mir drin, das nennt er Sünde. Das ist das, was mich Sachen machen lässt, die ich eigentlich nicht tun will. Auf der einen Seite schön, weil ich sagen kann, okay, ist nicht meine Verantwortung. Ja, das haben wir immer gerne. Ja, wenn ich nichts dafür kann, der Hintergrund ist, dann kann man mich auch nicht verurteilen dafür. Ja, das ist einfach so. Ich nehme das Nutella und tue es in meinen Einkaufswagen und fahre. Ich kann da nichts für. Das ist so. Das geht bei mir gar nicht anders. Der Paulus sagt, das ist die Sünde. Aber was er damit auch sagt, ist, dass etwas in uns drin ist, was uns Dinge tun lässt, die eigentlich gegen unseren Willen sind. Und wenn ich ehrlich bin, das macht mir Angst. Dass da etwas in mir ist, das nicht das macht, was ich will. Oder? Stellt euch vor, ich möchte jetzt hier rübergehen und die Stimme sagt, nee, du gehst jetzt an die andere Seite. Da kriegt man doch Angst. Wenn man den linken anheben will und es hebt sich der rechte. Was macht man? Man geht zum Arzt, ne? Und sagt, irgendwas stimmt nicht hier. Also Körper macht gar nicht, was ich will. Der Paulus erklärt sich das so, er sagt, da ist eine Macht in uns, die verhindern will, dass wir das tun, was gut ist. Und ganz ehrlich, manchmal fühle ich mich auch so. Weil ich kann nicht wirklich erklären, warum ich Dinge tue, obwohl ich sie eigentlich gar nicht tun will. Da kommen meine Kinder und reizen mich aufs Blut und ich will gar nicht ausrasten. Was passiert trotzdem? Ich tobe rum und nach 2 Minuten muss ich hingehen und mich bei meinen Kindern entschuldigen, weil es völlig daneben war. Und ich frage mich, warum? Das passiert ja nicht einmal. Das passiert ja nicht zweimal. Das passiert ja ständig irgendwo, dass so Dinge da sind, wo ich zurückrudern muss. Der Paulus versucht, das weiter zu erklären. Wer von seiner menschlichen Natur beherrscht wird, also hier nennt das nicht mehr Sünde, sondern seine menschliche Natur, ist von ihren selbstsüchtigen Wünschen bestimmt. Doch wer vom Heiligen Geist geleitet wird, richtet sich nach dem, was der Geist will. Wenn du dich von deiner menschlichen Natur bestimmen lässt, führt das zum Tod. Doch wenn der Heilige Geist dich bestimmt, bedeutet das Leben und Frieden. Das hört sich nicht mehr gut an. Weil, der Paulus sagt, du entscheidest, was am Ende in dir hervorkommt. Er sagt, da gibt es deine Natur, du bist als Mensch, bist du ein Sünder, du bist da, du machst Dinge, die nicht in Ordnung sind und du hast die Chance, dass du dein Leben Gott gibst und dass Gott dir sagt, was du tun sollst und dann wirst du es tun. Ist das so? Ich bin jetzt, weiß ich nicht, 30, 35 Jahre lang, 40 Jahre lang Christ und habe mein Leben Gott übergeben. Ich habe das immer noch nicht im Griff mit dem, ich tue das Gute, weil ich das Gute tun will. Und der Paulus sagt am Anfang genau das Gleiche. Und der Paulus war bestimmt schon länger auf den Spuren von Jesus unterwegs. Er hat ihn sogar gesehen, er hat mit ihm gesprochen. Er hat einen Auftrag von ihm. Und auch er sagt, so ist das nicht. Kannst du nochmal den Text machen? Doch wer vom Heiligen Geist geleitet wird, richtet sich nach dem, was der Geist will. Wer vom Heiligen Geist geleitet wird, richtet sich nach dem, was der Geist will. Seid ihr geleitet vom Heiligen Geist? Fühlt ihr euch so? Jeden Morgen? Jeden Tag? Manchmal in den Situationen, wo so schwierige Entscheidungen anstehen, muss ich sagen, ich würde mir das wünschen, dass Gott mir so ein Schild hinhält und sagt, tu das oder tu dies. Aber macht Gott nicht. Bei mir nicht. Bei mir steht keiner mit dem Schild da. Da poppt auch kein Fenster im Kopf auf und sagt, geh andere Seite. Macht er auch nicht. Paulus sagt, wenn du geleitet wirst, dann wirst du es richtig machen. Wenn ich es nicht richtig mache, im Umkehrschluss heißt das doch, ich bin nicht wirklich von Gott geleitet. Und das erzeugt Stress. Weil wie soll ich das hinkriegen? Wie soll ich mich denn von Gott leiten lassen? Wie funktioniert das in der Praxis? Mach mal den nächsten Text. Der Paulus sagt dazu, liebe Brüder, und ich ergänze mal liebe Schwestern, ihr seid also nicht mehr dazu gezwungen, euch von den Wünschen eurer menschlichen Natur beherrschen zu lassen. Ihr merkt, das ist nicht der anschließende Text. Da hat er noch was dazwischen gesagt. Ja? Ihr seid also nicht mehr dazu gezwungen, euch von den Wünschen eurer menschlichen Natur beherrschen zu lassen. Das heißt, der Paulus sagt, ihr habt keine Ausrede mehr. Ihr werdet nicht gezwungen. Wenn du dir manchmal sagst, naja, was soll ich denn machen? Ich weiß nicht, ich kann doch nur diese Entscheidung treffen, das andere schaffe ich irgendwie nicht. Das ist kein Argument. Paulus sagt, du bist nicht gezwungen dazu, das zu tun, was nicht richtig ist. Sondern da steckt immer noch ein bisschen Überzeugung mit drin. Wenn du abweichst von dem, was Gott dir vorgibt für dein Leben, wenn du weißt, das ist die falsche Entscheidung und du triffst sie trotzdem, dann weißt du, da ist noch was zu tun an menschlicher Natur. Denn wenn ihr euch weiter von ihr bestimmen lasst, werdet ihr sterben. Jetzt macht der Paulus nochmal auf den Druckluftpumper an und sagt, wenn das so weitergeht mit euch, dann seid ihr tot. Wenn ihr das nochmal macht, dann ist vorbei. Das ist kein Kavaliersdelikt. Das ist keine Kleinigkeit, eine Ordnungswidrigkeit, die man wegdrücken kann. Er sagt, ihr werdet sterben. Und der Paulus macht das nicht, weil er wahllos irgendwie Druck ausbauen will, sondern er bezieht sich ja mit ein. Ihm geht das ja auch so. Er weiß für sich und sein Leben selber auch, wenn ich so weitermache, dann habe ich ein Problem. Dann habe ich ein Problem, dann lasse ich mich von meinem natürlichen Menschen in eine Position bringen, wo Gott am Ende sagt, es reicht nicht für dich. Denn wenn ihr euch weiter von ihr bestimmen lasst, werdet ihr sterben. Wenn ihr euch aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von eurem alten Wesen und den bösen Taten abwendet, werdet ihr leben. Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Das ist die Hausaufgabe, die Paulus uns gibt. Vielleicht erhoffen wir uns manchmal, dass wir so den kleinen Mann dabei haben, der uns immer sagt, was wir tun und lassen sollen. Und ich merke, das ist in meinem Alltag nicht. Und manchmal hat man so den Eindruck, wenn man überfordert ist mit der Situation, wenn man gerne möchte, aber nicht den Eindruck hat, dass das Effekt hat. Warum soll ich nicht Nutella kaufen? Meine Güte, ob ich ein Glas Nutella kaufe oder nicht, macht doch den Palmen nichts. Da wird nicht eine Palme mehr oder weniger für gefällt, ob ich dieses Glas habe. Und wir merken, der Ballon wird größer und wir kommen an so vielen Stellen in unserem Leben an so einen Punkt, wo wir sagen, ist das denn wirklich so wichtig? Und der Paulus sagt, genau Das ist das Leben im Glauben. Diese Spannung, die man hat zwischen dem Menschen, so wie wir geboren werden, wie wir starten, und dem, was Gott uns eigentlich mitgeben möchte. Der Paulus sagt an einer anderen Stelle, wenn Gott dich gerettet hat, dann bist du gerettet. Und dann erzählt er, was Leute aus der Gemeinde daraus gemacht haben. Die haben gesagt, naja, wenn ich von Gott gerettet bin, kann ich doch machen, was ich will. Oder? Wenn ich im Ziel bin, wenn alles gut ist, wenn mich nichts von der Liebe Gottes trennen kann, dann kann ich doch machen, was ich will. Und der Paulus sagt, in seinem schönen Griechisch, das sei ferne. Das geht nicht. Das kann man nicht machen. So funktioniert das nicht. Es funktioniert nicht, dass wir in eine Situation hineinkommen, wo wir nichts mehr zu tun haben. Ja, du kannst an Gott glauben. Du kannst dich taufen lassen. Du kannst ein Bekenntnis abgeben. Du kannst sagen, ja, ich bin ein Kind Gottes. Und du darfst dich gerettet fühlen. Aber Paulus sagt, das nimmt dich nicht aus der Spannung des Alltags heraus. Du bist immer da. Und der natürliche Mensch ist immer in dir. Und er versucht immer nach vorne zu kommen. Und er versucht immer ein Stück gegenzusteuern. Wenn der Autopilot in die falsche Richtung führt, dann ist das extrem anstrengend, immer von Hand gegenzulenken. Weil sobald ich das Lenkrad loslasse, wird der Autopilot wieder automatisch in die falsche Richtung steuern. Und der Paulus sagt, genau so ist das in unserem Leben. Und genau so erklärt er auch, warum er als ein wirklich gottaffiner Mensch, ein wirklich leidenschaftlicher Jünger Jesu, warum er genau die gleichen Probleme im Alltag hat wie wir. Weil der hat auch keinen Autopilot. Der kann nicht einstellen, tu nur Gutes und dann macht das in seinem Leben so. Paulus sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ja, was meint er für einen Kampf? Ja, genau den meint er. Jeden Tag, wenn du aufstehst und aufwachst, darfst du glücklich sein, weil Gott dich gerettet hat. Aber jeden Tag schickt Gott dich vor deine Haustür und sagt, kämpfe dafür, dass dieser Sieg Bestand hat. Nicht, dass du dir den Sieg verdienen könntest, aber er sagt, das ist der Alltag des Siegers, zu sagen, ich muss mich von Gott weiter durch diesen Alltag tragen lassen. Weil es gibt immer Situationen, wo wir versucht sind, von dem Weg abzugehen. Und er sagt, wir werden nicht nur versucht, sondern es wird tatsächlich auch passieren. Und Paulus sagt selber, es ist so frustrierend, wenn man startet den Tag und sagt, ich will heute alles richtig machen und du kommst am Ende des Tages nach Hause und musst feststellen, von wegen, du hast doch nicht alles richtig gemacht. Du hast das wieder verkehrt gemacht und das. Und er sagt, Frust ist nicht das Ergebnis davon. Frust und sich dem ergeben, sagt er, das bringt ja nichts. Er sagt, richte dich wieder auf Gott aus und nimm den neuen Tag an und versuch's besser zu machen. Und seitdem ich das verstanden habe, kaufe ich ganz bewusst kein Nutella. Ich kaufe das, obwohl ich weiß, dass ich an vielen anderen Stellen es auch besser machen könnte. Andere Produkte kaufen, Fairtrade-Produkte oder weiß der Geier, was es noch so alles gibt. Bioware und alles Mögliche, alles das, wo ihr auch sagt, oh, kann man denn so hundertprozentig? Nein, es kommt nicht auf hundertprozentig an. Es kommt darauf an, dass du dir erkämpfst, was du tust. Und dass du das nicht als gering schätzt, was du machst. Denn jeden Sieg, den du erringst, ist auch ein Sieg Gottes in deinem Leben. Und Paulus sagt, es geht bis zum Ende deines Lebens. Und er sagt, wenn du dich ergibst, kann Gott dich nicht retten. Wenn du einfach dein Leben an dir vorbeilaufen lässt und sagst, komm, ist doch egal, ich kann sowieso nichts verändern, sagt Paulus, dann wird dein natürlicher Mensch dich in Besitz nehmen und mit dir Dinge machen, die dich einfach von Gott trennen werden. Deswegen sei froh über den Sieg, die Kleinigkeiten, die du geschafft hast, die Dinge, wo du sagst, Ich habe mal ganz bewusst kalkuliert, wie viel Lebensmittel ich kaufe. Ich schmeiße jetzt weniger Lebensmittel weg. Das interessiert einen Discounter wie Edeka überhaupt nicht, ob du 4 oder 5 Tomaten kaufst. Aber Gott interessiert das. Und dich interessiert das. Weil du deiner Seele sagen kannst, ich bin am Guten interessiert und nicht an dem, was vielleicht effizient und attraktiv erscheint, womit ich schnell fertig bin. Wo ich mich vielleicht nicht mit den vielen Fragen auseinandersetzen muss und hoffe, dass ich durch das Leben gleiten kann. Der Paulus sagt, das Leben ist kein Ponyhof. Das ist nicht alles schön. Und er selber muss sagen, ich bin euch kein Vorbild darin. Ich bin euch kein Vorbild in, wie man es richtig macht. Wenn auch ich tue das Böse, obwohl ich das Gute will. Und selbst wenn ich das Böse vermeiden will, tue ich es trotzdem. Und der Mann redet aus Erfahrung. Und vielleicht wäre es gut, wenn wir für die kommende Woche mal so ein Review dann machen am Ende der Woche. Und mal überlegen, wie viele kleine Siege ich eingefahren habe. Wo Gott mich vielleicht in meinem Denken doch ein bisschen umstimmen konnte. Wo ich vielleicht selber auch mir ein Ziel setze und sage, ja, ich werde nicht die Welt retten. Werde ich nicht tun. Ich werde auch nicht das Zünglein an der Waage sein. Aber ich werde für mich und mein Leben Verantwortung übernehmen und das tun, was Gott sagt. Ich werde Verantwortung übernehmen und versuchen, das Gute zu tun. Das Gute, was ich ja eigentlich will. Und ich glaube, dass ihr erleben werdet, dass man das, was man tut, viel mehr zu schätzen weiß. Dass man sich nicht klein fühlen muss. Weil es ist ja nicht nur mein Sieg, es ist ja auch Gottes Sieg. Und ganz ehrlich, mit Gott an unserer Seite sollte uns doch zumindest im Alltag so ziemlich alles gelingen können. Auch wenn wir manchmal stolpern, auch wenn wir manchmal nicht wissen, warum das jetzt gerade mal nicht geklappt hat. Paulus sagt, nicht aufgeben. Das ist unser Leben als Christ. Wir kämpfen nicht, um gerettet zu werden, sondern wir kämpfen, weil wir gerettet sind. Weil wir gerettet sind, geben wir nicht auf. Wir geben nicht auf diese Welt. Wir packen nicht unseren Kopf in den Sand und sagen, ist doch egal, wie es mit dieser Welt ist, sondern wir übernehmen Verantwortung. Und der Gedanke gefällt mir gut, weil Gott auch den Kopf nicht in den Sand steckt. Auch nicht sagt, naja, irgendwann am Ende erlöse ich sie alle und dann bin ich fertig. Gott hat auch Interesse und er ist an Stellen auf dieser Welt, wo wir vielleicht gar nicht hinwollen, auch nicht hin müssen. Aber ich würde mir wünschen, dass wir als Menschen im Alltag zu erkennen sind. Als Menschen, die nicht aufgeben. Die nicht die weiße Flagge hissen und sagen, macht doch, was ihr wollt. Habe ich schon von ganz vielen gesehen. Macht doch, was ihr wollt. Ich kann sowieso nichts ändern. Es ist so, wie es ist. All diese Sprüche ist nicht das, was Gott von uns will. Sondern Gott fordert uns heraus, dass wir uns einsetzen. Auch in dem Wissen, dass wir nicht alles schaffen werden und nicht alles können und manchmal auch Schiffbruch leiden. Und Paulus sagt, es ist trotzdem wichtig. Kämpfe, weil du gerettet bist. Ich möchte gerne noch mit euch beten. Großer Gott, wir stehen so im Alltag immer wieder da. Und sind manchmal ganz schön frustriert über unseren Einfluss, den wir auf die Welt haben. Wir lesen Zeitungen, wir lesen Nachrichten. Die Welt ist unseren Händen entglitten. Und den Einfluss, den wir haben, der ist so gering. Und oft passieren Dinge auch in dieser Welt, die wir gar nicht wollen. Und wenn wir uns von der Welt abkehren, dann schauen wir in unseren Alltag und wir merken, dass es da genauso ist. Auch da haben wir manchmal gar keinen Einfluss, weil wir vielleicht manchmal auch ein bisschen resigniert sind. Herr, du kennst unser Herz. Du weißt, wer heute hier alles steht. Und du weißt, wie es uns geht, damit, dass wir deine Kinder sind. Du weißt, dass wir dir treu sein wollen, aber wir uns total ohnmächtig fühlen, wie das gehen soll. Bitte lerne und zeige uns, dass wir keine Übermenschen sein müssen, aber dass wir den Kampf auch nicht aufgeben dürfen. Dein Freund Paulus hat den guten Kampf gekämpft. Vater, den möchte ich auch kämpfen. Ich möchte diesen guten Kampf kämpfen. Ich möchte nicht aufgeben und frustriert sein, nur weil die Dinge einfach so unüberwindlich scheinen. Ich möchte einfach, dass ich nach außen auch für die Menschen ein Quell des Guten bin. Und dass die Menschen sehen, dass obwohl so viele es schlecht machen, es doch das Gute gibt und dass es immer noch Menschen gibt, die dafür einstehen, weil Gott das für uns viel besser hält und wir merken, dass es auch viel besser für uns ist. Ich bitte dich um deinen Segen für uns alle hier. Du weißt, dass wir auch ganz schöne Versager sind und dass wir an manchen Stellen in unserem Leben überhaupt nichts geregelt kriegen. Und trotzdem bist du an unserer Seite. Und trotzdem wissen wir, dass wenn wir das Schwert ziehen, auch deine Hand dieses Schwert führt. Und deswegen bitte ich dich, Herr, lass uns den Kampf nicht aufgeben. Stärke du uns und lass du uns auch gegenseitig immer wieder anreizen, dass wir das Gute erkämpfen. Vielleicht auch nur in unserem Umfeld, vielleicht auch nur im ganz Kleinen. Aber lass uns jeden Tag die Welt ein bisschen besser machen. Hab du Dank dafür. Amen.